Unter 3, die radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Folge 22, Vertrauen gewinnen, wie Journalistinnen ihre Quellen zum Reden bringen, mit Spiegel-Redakteurin Carlotta Böttcher. Hallo und herzlich willkommen zu Unter 3 der radiofreien Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Und ich sage erstmal hallo, Herr Kehrer.
Ja, hallo und auch von mir herzlich willkommen. Ja, das ist ja inzwischen jetzt die 22. Folge schon von Unter 3. Also wir gehen jetzt so langsam auf das zweijährige Jubiläum zu, haben wir letztens festgestellt. Und heute soll in mehrfacher Hinsicht das Thema Vertrauen Thema der Sendung sein. Insbesondere darüber soll es gehen, wie Journalistinnen eigentlich das Vertrauen ihrer Gesprächsgäste gewinnen. Und dafür haben wir heute Carlotta Böttcher eingeladen vom Spiegel, die hier zu uns gekommen ist. Hallo Carlotta.
Hallo, freut mich da zu sein. Vielen Dank.
Und wir wollen gleich mit dir über deinen Lebenslauf reden, aber auch über den konkreten Fall, über den du geschrieben hast. Und zwar im Spiegel hast du ausführlich berichtet über die Vorfälle am Königin-Luise-Gymnasium. Zwei Lehrer haben da mehrere Schülerinnen sexuell missbraucht, sind da auch verurteilt worden, haben Freiheitsstrafen bekommen. Das wird im späteren Teil der Sendung dann Thema sein. Zunächst wollen wir aber erstmal über dich reden und schön, dass du hier bist.
Ja, Carlotta, du bist in Dresden aufgewachsen und hast dann was studiert, was erstmal mit Journalismus gar nichts zu tun hatte. Also du hast Umweltingenieurwissenschaft studiert. Also da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn man das studiert so, dann hat man wirklich was vor, was zu entwickeln, was zu kreieren, irgendwie was zu erschaffen, was dann das Klima rettet vielleicht. Und du hast das Studium abgeschlossen und hast dann aber angefangen, dich für Journalismus zu interessieren, oder war das schon währenddessen vielleicht?
Also um exakt zu sein, habe ich Bau- und Umweltingenieurwesen studiert, so heißt das ganze Studium. Aber genau, ich hatte irgendwie, also ich habe neulich mal einen Steckbrief aus der 5. Klasse gefunden, wo Berufswunsch schon Journalistin drin stand. Also anscheinend gab es diesen Wunsch schon sehr lange, ich erinnere mich aber nicht so richtig daran. Und hatte dann nach der Schule irgendwie eher so was Technisches im Blick, weil ich, weiß nicht, auch in der Schule gerne Mathe gemacht habe. Wahrscheinlich ganz einfach so eine Erklärung. Und auch in meinem Umfeld viele Leute technische Berufe gemacht haben. Und habe das dann eben erstmal studiert und auch schon mit diesem Gedanken an, das ist was Sicheres und da kriegt man dann einen Job. Und habe währenddessen eigentlich gar nicht so wirklich an Journalismus gedacht. Und erst als ich dann mit dem Studium fertig war und überlegt habe, was ich jetzt machen will.
Dachtest du, mit Bau- und Umweltingenieurwissenschaft, da findet man ja nichts, oder?
Nee, das dachte ich nicht, aber ich glaube, ich hatte dann mehr Sicherheit und mehr Zutrauen, dass ich es vielleicht doch nochmal versuchen könnte mit dem Journalismus. Und ich war im letzten Semester von der Uni auch in irgendwie so einem Kurs, der hieß, glaube ich, journalistisches Schreiben oder so. Also anscheinend hatte ich da doch irgendeine Art des Interesses, weswegen ich mich für diesen Kurs angemeldet habe und dann das irgendwie weiter verfolgt habe.
Als ich deinen Lebenslauf durchgelesen habe, da gibt es ja so Sachen, die positiv auffallen oder zumindest so Hingucker sind. Und ein Hingucker ist, dass du eben in Santiago de Chile studiert hast. Und ich kann mir vorstellen, wenn man da ist in Chile, dass du da auch viel mitgenommen hast, die Sprache wahrscheinlich auch gelernt hast. Also wie war das da für dich?
Ja, da habe ich ein Auslandssemester gemacht. Das war allerdings auch wieder ein bisschen eine Ausnahmesituation. Das war 2019, das zweite Semester, kurz bevor die Pandemie losging. Und da war in Chile gerade, gab es da sehr viele Aufstände und Demonstrationen und so weiter. Deswegen hatte ich eigentlich nur 2 Monate Uni und dann fiel alles aus, weil das Land im Ausnahmezustand war. Aber die Sprache habe ich trotzdem gelernt und aber jetzt nicht so wahnsinnig viel für mein Studium gemacht, aber trotzdem auch ein paar Fächer, genau.
Dann bist du dann zurückgekommen. Wir haben das schon gesagt, wir sind jetzt so etwa im Jahr 2023, als du dich an der Journalistenschule, an der Henri-Nannen-Schule beworben hast. Also ich weiß noch so zu meiner Zeit vor 20 Jahren, das gilt sich immer noch, da kommt ja eigentlich nicht jeder rauf. Also wie sind denn die Hürden, um überhaupt erstmal da angenommen zu werden? Was musstest du dafür tun?
Genau, es gibt da 2 Bewerbungsrunden. Also in der ersten muss man eine Reportage und einen Kommentar schreiben. Da gibt es dann, ich glaube, es gab 5 verschiedene Themen und man konnte eben eins auswählen und hatte dann 6 Wochen oder so ungefähr Zeit, um das zu machen. Und der Kommentar gibt es inzwischen auch die Option, einen Brief zu schreiben. Also es muss nicht mal, wenn man jetzt das noch nie gemacht hat, also ich hatte das zu dem Zeitpunkt ja noch nie gemacht, einen journalistischen Kommentar zu schreiben, könnte man eben auch einen Brief schreiben. Und dann bewirbt man sich damit und gibt nichts weiter an, außer noch irgendwie, ob man eine Ausbildung oder ein Studium hatte. Und wenn man dann, also dann liest das eine Jury, diese Texte, und wenn man in die 2. Runde kommt, dann muss man nach Hamburg fahren und dann gibt es eben diesen Wissenstest und ein Bewerbungsgespräch und auch nochmal, dass man an einem Tag ein Thema bekommt und innerhalb weniger Stunden das eine Reportage schreiben muss und die dann abgibt. Das war allerdings nicht in Hamburg, sondern es konnte jeder machen, wo er gerade gewohnt hat. Oder
was genau. Fandst du das schwierig, also innerhalb von einem Tag dann so eine Geschichte zu schreiben?
Also schon, auf jeden Fall. Ich dachte auch, dass der Text total schlecht ist. Aber ich kann, glaube ich, ganz gut unter Zeitdruck auch arbeiten. Und es war so ein, also das Thema ist dann sehr allgemein gehalten. Ich glaube, diesmal war es irgendwie, geh an einen Ort, wo deine Stadt sich trifft oder zusammenkommt, was ja so alles Mögliche sein kann. Und ich war da gerade in Dresden und da gibt es eben so ein, also so ein Viertel, wo viel, was so das Ausgehviertel ist, und da gibt es so
Dresden-Neustadt.
Genau, und da gibt es so eine Ecke, wo sich viele Leute immer treffen und wo es in den letzten Jahren immer viele Probleme gab, eben Lärmstörung und so weiter. Und
die Scheune, oder wo sind wir jetzt gerade gedanklich dann?
Nee, das früher hieß das Assi-Eck und ich glaube, heute nennt man das schiefe Eck. Und genau da war ich dann, und es war auch, also es war tagsüber und hat geregnet und meistens spielt sich dort ja alles nachts ab, aber es war dann trotzdem genug, mit den anliegenden Geschäften dort zu sprechen und sich so ein kleines Bild zu machen. Noch, ich glaube, mit ein paar Nachbarn habe ich noch gesprochen und dann schnell aufgeschrieben.
Du fandest den Text damals nicht so gelungen, findest du ihn auch heute so retrospektiv?
Ich hatte ihn auf jeden Fall, bis ich die Zusage hatte, nicht nochmal gelesen, und dann habe ich ihn vielleicht noch einmal gelesen, aber ich weiß es nicht mehr genau, ja.
Du dachtest dann nicht so, hatte ich doch ein paar gute Geistesblitze.
Nee, ich glaube nicht.
Okay. Aber weißt du noch, ich stelle mir das vor, da haben sie ja viele beworben an der Henri-Nannen-Schule, als du dann erfahren hast, du bist genommen, das wirst du wahrscheinlich noch wissen, in welcher Situation du das erfahren hast.
Ja, da war ich gerade bei meiner Oma tatsächlich und habe mich sehr gefreut, ja. Also da kam eine E-Mail und die hatten das zum Glück auch gleich so in den ersten Satz geschrieben, weil ich glaube, sonst machen viele die E-Mail erstmal nicht auf, weil sie sich nicht trauen. Und da hatte ich mich sehr gefreut.
Und wie könnten wir uns das vorstellen, um mal da zu bleiben, wie viele pro Jahrgang werden da eigentlich aufgenommen? Also neben dir, wie viele waren dann neu dabei?
Wir waren 18 Leute in der Klasse und jetzt im neuen Jahrgang sind es, glaube ich, nur noch 15, also sind ein bisschen weniger geworden.
Wie lief die Ausbildung ab? Das war etwa 1,5 Jahre Ausbildung oder 2 Jahre?
Das war 2 Jahre und insgesamt 5 Praktika. Also man startet mit so ungefähr 2 Monaten Schule oder Unterricht, wo man erstmal so das ganze Grundhandwerk lernt, also einzelne journalistische Formen, wie führe ich ein Interview, wie schreibe ich eine Reportage, was ist wichtig bei einem Kommentar. Und dann geht man ins erste Praktikum. Die Praktika dauern immer 3 Monate und das erste Praktikum ist Lokalpraktikum. Also das kann man frei auswählen, wo man da hingehen möchte. Da war ich bei der Sächsischen Zeitung und danach die Praktika macht man bei den Trägerverlagen. Also die Schule wird von Zeit, Spiegel und ehemals Kuna und Ja getragen. Und dann macht man eben auch bei Zeitspiegel und beim Stern oder RTL Stationen in einem Ressort, in dem man es gerne machen möchte.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Also du kannst dir selber das Ressort aussuchen, dass du sagst, ich mache jetzt Panorama oder dann mache ich hier mal Umwelt. Wäre bei dir naheliegend gewesen, also so ist es dann gelaufen.
Genau, das kann, also man kann auf jeden Fall Wünsche angeben und wenn sich sehr viele Leute auf dasselbe bewerben, dann wird das irgendwie entschieden. Aber ich glaube, bei uns war es größtenteils so, dass alle dahin gehen konnten, wo sie hin wollten.
Wie läuft das da? Kriegt man dann am Ende eine Abschlussnote? Kommt es darauf an, wie gut man da abschneidet oder so? Oder ist einfach Zertifikat und dann ruft der Spiegel an?
Also es gibt ein Zertifikat auf jeden Fall, genau, und keine Note oder irgendwie ein Zeugnis oder so.
Okay, aber wie kamst du dann zum Spiegel? Also du warst da beim Praktikum schon und bist da positiv aufgefallen und die haben gesagt, könntest du dir das vorstellen oder wie lief das?
Ja, also ich glaube, ich hatte einfach Glück, muss man ja auch manchmal haben, dass ich irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil ich ich war im Deutschlandressort vom Spiegel auch im Praktikum. Das war so in dem Winter, als die Bundestagswahl vorgezogen wurde. Und davor waren ja gerade Landtagswahlen gewesen in Thüringen und Sachsen und irgendwie war so generell auch bei den überregionalen Medien Ostdeutschland mal wieder ein großes Thema und ich hatte ja viele Bezüge noch hierher, von weil ich hier halt aufgewachsen bin und habe dann deswegen auch viele Geschichten hier gemacht und vorgeschlagen und dann im August habe ich beim Spiegel angefangen, weil sie eben noch ihr Team in Sachsen und Thüringen und Sachsen-Anhalt verstärken wollten. Also wir sind zu dritt für diese drei Bundesländer.
Steffen Winter und
Peter Maxwell ist.
Aber nicht, also der berichtet nicht über Thüringen, oder?
Der macht hauptsächlich Sachsen-Anhalt.
Ah ja, okay. Wir fragen jetzt mal die Kulturjournalistin in dir, weil wir hören jetzt Kraftklub und wie du auf Kraftklub gekommen bist. Ich vermute, weil sie auch aus Sachsen kommen, so wie du. Ist der eine Grund? Gibt es noch weitere Gründe?
Genau. Einfach, dass sie aus Sachsen sind und irgendwie ist es so eine Band, die mich auch während meiner Jugend immer schon begleitet hat und so ein bisschen über eigene Identität und so fand ich das immer ganz, also habe ich gerne beobachtet, was sie so machen.
Und wir hören jetzt, Wittenberg ist nicht Paris.
Junge, lass dich nicht erwischen, bitte versteck dich in den Büschen, sag mir, wer soll dich beschützen, ostdeutsche Polizisten und all der dunkle Dreck, erst erleuchtet durch den Brandsatz. Es ist nicht alles schlecht, aber viel mehr als woanders. Und ich kann dich verstehen, tausch dein altes Leben gegen Cafés und Designermöbel. Aus deinem Kiez und
Und Erfurt ist auch nicht Paris, da befinden wir uns gerade hier bei Unter 3, der radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer und Carlotta Böttcher vom Spiegel. Und vielleicht noch eine Frage zu Kraftklub, weil wir über den Song haben ja gar nicht gesprochen. Wittenberg ist nicht Paris. Also das ist ja auch sowas, wo ich mir vorstellen kann, Wittenberg, ostdeutsche Identität, spielt das für dich mitunter noch eine Rolle?
Das ist eine sehr große Frage. Ich glaube, dass... Also ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Es ändert sich über die Jahre immer ein bisschen, inwiefern es eine Rolle spielt. Aber ich glaube, in diesem Lied steckt schon viel drin, was ich auch unterschreiben würde.
Kraftklub war auch vor kurzem, also jetzt schon wieder ein paar Wochen her, haben sie ja so eine Geheimtour gemacht und da waren sie auch hier in Erfurt in einem Kurzauftritt und wurden in einen Club nicht reingelassen. Das hat so ein bisschen für Wellen gesorgt. Ich weiß gar nicht, ob das bis dir
vorgetragen ist. Ja, das hab ich gesehen.
Wir wollen jetzt wieder auf das Thema Vertrauen zurückkommen. Das ist nämlich das eigentliche Thema unserer Sendung, wie man nämlich als Journalist, Journalistin Vertrauen auch gewinnt. Und wir haben dich deswegen auch eingeladen, weil du vor einigen Monaten eine große Recherche gemacht hast zu dem Missbrauchsskandal hier am Erfurter Königin-Luise-Gymnasium, genau, so rum, wo halt 3 Schülerinnen von 2 Lehrern sexuell missbraucht wurden über mehrere Jahre hinweg. Also das ist so ein Missbrauchsskandal, der sich, glaube ich, so etwa 2013 so den Anfang genommen hat und sich dann eigentlich bis vor wenigen Monaten eigentlich noch hingezogen hat. Den hast du rekonstruiert, hast mit den betroffenen Frauen gesprochen, hast auch die Schule konfrontiert, hast auch die betroffenen Lehrer konfrontiert und hast sozusagen diese Recherche nochmal nacherzählt. Eine Geschichte, die auch Erfurt auf jeden Fall, denke ich, aufgewühlt hat, weil dieser Missbrauch einer Schule, wo eben gerade Vertrauen ja auch eine ganz große Rolle spielt, weil die Schüler sind nun mal die Schutzbefohlenen der Lehrer. Das hat viele Leute auf jeden Fall bewegt. War das auch der Grund, warum du dich überhaupt auf das Thema gestürzt hast oder wie bist du darauf erstmal aufmerksam geworden?
Also aufmerksam geworden bin ich durch die Lokalberichterstattung oder die dpa-Meldung, ich weiß gar nicht mehr genau, was da zuerst kam. Und da war ja bei dem ersten Prozess, als der losging, schon klar, dass es auch noch einen zweiten Lehrer gibt und einen zweiten Prozess geben wird. Und diese Dimension war natürlich irgendwie total groß und ungewöhnlich. Und dann war ich bei der Urteilsverkündung des ersten Lehrers am Gericht vor Ort und da war ja damals noch sehr viele Leute aus der Schule auch da, die bei der Gerichtsverhandlung waren. Und da habe ich auch mit ein paar Menschen gesprochen und hatte sehr schnell das Gefühl, dass es irgendwie über das hinausgeht, was jetzt im Gerichtssaal verhandelt werden kann. Und das ist ja auch irgendwie völlig klar, dass so die Taten an sich, die sind halt das, was justiziabel ist und das, was auch vor Gericht dann verhandelt wird, aber dass da ja ganz viel schon davor gelaufen ist, also viele Jahre der Annäherung, das Aufbauen des Vertrauens zwischen dem Lehrer und den Schülerinnen und dann eben dieser Missbrauch dieses Vertrauens, was da aufgebaut wurde, dass das alles vor Gericht ja nicht so eine große Rolle spielen kann, macht ja irgendwie Sinn, aber ich dachte so, eigentlich ist das ja das, was man auch noch erzählen müsste, weil das, also so die Taten passieren ja nicht aus dem luftleeren Raum, sondern da ist ja davor sehr viel passiert und genauso dann auch die Frage des Danachs, wer trägt da eigentlich die Verantwortung, sind das wirklich nur die 2 Lehrer, warum ist so lange nichts passiert, obwohl es anscheinend so viele Gerüchte gab an dieser Schule und ja, also ich hatte da einfach vor Gericht das Gefühl, dass da noch sehr, sehr viel mehr drin ist, als was wir vor Gericht erfahren werden. Und die Betroffenen haben ja vor Gericht auch nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgesagt, weswegen es natürlich sehr viel um die angeklagten Lehrer ging und die Perspektive der Betroffenen vor Gericht eigentlich kaum vorkam, verständlicherweise.
Du hast dann drei Schülerinnen sprechen können. Eine hat sozusagen unter ihrem richtigen Namen ist die immer aufgetaucht. Die anderen haben gesagt, aus Quellenschutz heraus unter anderem Namen. Deswegen, wir werden das auch mal das dann so nennen, weil wir uns vor allen Dingen auf Carla G. auch mit konzentrieren. Dann ist natürlich erstmal die naheliegende Frage, Herr Kehr hat eben schon gesagt, Vertrauen ist ja heute ein Thema, weil ich mir das ganz schwierig vorstelle, überhaupt erstmal an die betroffenen Personen ranzutreten und klarzumachen, ich will hier nicht etwa einen reißerischen Bericht machen, sondern ich möchte hier ganz sensibel mit dem Thema umgehen. Wie bist du da vorgegangen, überhaupt erstmal einen Erstkontakt herzustellen?
Ja, also ich habe Kontakt aufgenommen, den dreien geschrieben und habe mich in der E-Mail auch einfach erstmal vorgestellt, wer ich bin und wo ich arbeite und was ich mache. Und dann so ganz kurz mein Anliegen umrissen. Aber es war ja auch klar, dass es um diese Prozesse gehen wird. Und habe eben gefragt, ob, wenn Interesse besteht, mit der Presse zu sprechen, dass wir auch erstmal ein vertrauliches Erstgespräch machen können, indem wir uns kennenlernen und erstmal irgendwie abklären, was das bedeuten würde, wenn ich da einen Bericht schreibe. Und natürlich mit der Option, dass auch nach diesem Erstgespräch das dann wieder beendet werden könnte. Also wenn sie dann gesagt hätten, okay, wir haben das jetzt alles angehört, was möglich wäre und wollen das trotzdem nicht, dann hätte ich das natürlich respektiert. Und genau so habe ich das sozusagen angebahnt. Und dann haben wir uns auch in zwei von drei Fällen zumindest erstmal zum Kennenlernen getroffen und so ein paar Formalitäten abgeklärt. Und ich glaube, also was mir total geholfen hat, war irgendwie die Vorstellung, wie muss es jetzt der anderen Person gerade gehen mit so einem super sensiblen Thema und dann wahrscheinlich bei allen auch das erste Mal irgendwie Erfahrung mit Journalisten und einer Medienöffentlichkeit. Und so habe ich halt einfach versucht, meine Arbeit und was ich mache, ganz detailliert zu erklären und ganz transparent auch vorzugehen. Also dazu gehört eben zum Beispiel die Anonymisierung, aber auch dazu zu erklären, wir können zwar anonymisieren, aber in Erfurt werden vermutlich trotzdem manche Menschen wissen, wer ihr seid, weil viele Menschen auch im Gerichtssaal waren. Ich habe erklärt, wie Quellenschutz funktioniert, wie dann zum Beispiel die Autorisierung vor der Veröffentlichung funktioniert, also dass man keine ganzen Texte lesen kann, aber Zitate freigeben kann. Und ja, ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig, dass man seine eigene Rolle so ein bisschen reflektiert und eben sich bewusst macht, in was, also dass man auch in einer Machtposition gegenüber den Protagonisten steht, weil man ja irgendwie, die geben einem ganz viele Informationen und dann entscheide ich ja, was ich damit mache und dass man damit halt behutsam umgeht. Das ist, glaube ich, auch ein großer Teil der Vorbereitung, dass man auch über sich selber und seine Rolle nachdenkt und jetzt nicht nur über die anderen.
Aber um das mal vor Ende her zu fragen, hätte jetzt einer von denen gesagt, wir autorisieren das nicht, dann wäre der Text nicht veröffentlicht worden. Oder wie wäre das dann gewesen? Oder du hättest ihn nochmal überarbeitet oder.
Ja, oder halt mit, also ohne den Teil von der Person dann, genau.
Du hast gerade gesagt, du hast ihnen einfach eine Mail geschrieben, da erstmal aber trotzdem den Kontakt herzustellen. Die Mail fällt ja nicht einfach so vom Himmel, die Mailadresse. Also hast du sie im Gerichtssaal oder nach dem Gerichtstermin angesprochen? Wie hast du da tatsächlich diesen initialen Kontakt hergestellt?
Ich glaube, das vielleicht aus Quellenschutzgründen vielleicht eine Frage, die ich jetzt nicht weiter, wo ich nicht weiter ins Detail gehen möchte.
Dann gehen wir da nicht weiter drauf ein, aber du erzählst ja in der großen Geschichte, also es sind ja eigentlich mehrere Artikel, die du dazu gemacht hast, auch mit den Gerichtsurteilen, aber die Geschichte, die du eigentlich so nacherzählst, die große Geschichte ist ja die Geschichte von Carla G., die das Ganze dann auch insofern ins Rollen gebracht hat, dass sie es quasi bei der Polizei angezeigt hat, 2025, und daraufhin auch die anderen beiden sozusagen auch mit Anklage erhoben haben, beziehungsweise sich da eingeklinkt haben und auch gesagt haben, sie sind auch betroffen. Die Geschichte von Carla G. fängt etwa 2013 an, als sie auf das Königin-Luisen-Gymnasium kommt und dort in die Klasse von Jörg S. kommt, der Klassenlehrer, einer, den du auch in deinem Text beschreibst als jemand, der immer wieder mal von Schülerinnen umschwärmt wurde, der allgemein als cool galt. Hast du auch versucht, irgendwie sozusagen ihm so ein bisschen auf die Schliche zu kommen und zu schauen, okay, was ist eigentlich für ein Typ, was für ein Typ Mensch sozusagen wird dann am Ende vielleicht auch Täter?
Also ich habe natürlich auch mit den Betroffenen über die Lehrer gesprochen und auch zum Beispiel mit den Menschen vor Gericht. Also das meinst du ja, glaube ich, auch den einen Artikel, wo ich, da waren dann zum Beispiel Schüler, die bis zum Sommer in seiner Klasse waren und die haben natürlich auch ein bisschen erzählt, wie er so als Lehrer war. Aber ich glaube, dass mich vor allem bei dem großen Text ja nicht so sehr interessiert hat, was für ein Typ Lehrer wird Täter, sondern eher, was macht das mit den Betroffenen? Also ich wollte ja genau die andere Perspektive irgendwie verdeutlichen, weil ich glaube, dieses, wie die Täter auftreten und wie sie da, also das, sie haben sich ja beide vor Gericht eingelassen und man konnte das ja da eigentlich recht gut sehen, wie sie aufgetreten sind und wie sie das argumentiert haben, was sie gemacht haben.
Ja, nee, das ist schon klar. Ich wollte nur darauf hinaus, dass sozusagen ein Vertrauensverhältnis, was sich aufbaut zwischen Schüler und Lehrer, ja, gar nicht so alltäglich ist, dass wirklich so ein enges Vertrauensverhältnis irgendwie zustande kommt. Dafür muss es ja auch irgendwie Gründe gegeben haben. Also wo hast du so die Gründe gesehen, warum Carla G. und dieser Lehrer Jörg S. sozusagen überhaupt so nah aneinander gerückt sind, dass es zu Missbrauch kommen konnte?
Also ich glaube, was Carla G. mir erzählt hat und was ja auch in meinem Text steht, dass sie eben eine schwierige Schulzeit hatte und es ihr einfach nicht gut ging zu der Zeit und sie sich deswegen auch unter anderem an ihren Klassenlehrer gewendet hat und nach Hilfe gesucht hat und Unterstützung. Und auch bei den anderen, zumindest bei Eliora, gab es ja auch einen Todesfall in der Familie und also auch eine Krisensituation eigentlich, die dann ausgenutzt wurde. Und ich hatte jetzt auch im Nachhinein auf den Artikel viel Feedback bekommen von ganz anderen Schulen deutschlandweit, ähnlichen Vorfällen. Und das scheint schon ein Muster zu sein, dass eben oft solche vulnerablen Situationen ausgenutzt werden, um sich anzunähern. Aber zum Beispiel der Fall von Selma B. zeigt ja, dass das nicht immer so ist. Also
Aber das wäre schon so auch eines der Learnings sozusagen aus dieser Recherche für dich und auch vielleicht dann für die anderen Schulen, dass gerade bei Schülerinnen oder Schülern, die solche Situationen, solche Extremsituationen vielleicht erlebt haben, dass man da vielleicht als Lehrpersonal insgesamt einen besseren Blick drauf haben sollte, wer die sozusagen jetzt bei wem die das Vertrauen suchen und da dann vielleicht einen Blick mehr mal drauf haben, weil das ging ja auch aus deiner Recherche hervor, dass es ja mehrere Lehrer gab, die das Verhältnis von Jörg S. zu seinen Schülern und Schülerinnen vor allem schon im Vorfeld sozusagen auch kritisch beäugt haben.
Ich glaube, du meinst jetzt Nikolaus D., der war der Lehrer, also der Musiklehrer, der der so ein sehr enges Verhältnis und über die Grenzen hinaus enges Verhältnis mit vielen Schülerinnen hatte. Und bei dem gab es auch immer schon Gerüchte. Und man hat dann auch aus den Zeugenvernehmungen gelesen, dass es auch schon vier Augengespräche mit dem Schulleiter gab, unter anderem. Und ich glaube, zu deiner ursprünglichen Frage, es ist trotzdem, glaube ich, nicht so einfach, weil zum Beispiel Jörg S., das kam ja auch aus einer Zeugenvernehmung raus, da haben ja andere Lehrer über ihn gesagt, dass er sich sehr fürsorglich um die Schülerin gekümmert hätte in der Krisensituation. Also das ja von außen zu sehen, wer dann jetzt das Vertrauen missbraucht und wer diese Fürsorge wirklich ernst meint und ja irgendwie respektvoll damit umgeht. Also ich bin ja selber keine Lehrerin und kann das nicht beurteilen, aber ich glaube, das ist eben, also das zeigen diese Fälle ja auch, dass es beides gibt. Also es gibt diese Lehrer, bei denen es anscheinend alle vermuten und es viele Gerüchte gibt, aber auch die Lehrer, bei denen es nicht so offensichtlich zu sein scheint.
Vielleicht können wir mal ganz kurz, und das ist ja auch Teil eben auch dann deines Berichts mit gewesen, auch unsere Aufgabe jetzt für die, die das vielleicht jetzt nur so am Rande mitbekommen haben, die Missbrauchsfälle am Königin-Luise-Gymnasium. Ich versuche jetzt mal eine Zusammenfassung und du kannst gerne ergänzen, weil wir haben jetzt ein paar Mal den Namen Jörg S. gehört. Du hast ja schon gesagt, Herr Kehrer, also um nochmal die Chronik aufzumachen. Also in der 5. Klasse, das haben wir schon gehört, hat sie ihn als Klassenlehrer kennengelernt. Er war Geschichts- und Sportlehrer, da hat er sich auch unterrichtet. Und als sie 12 oder 13 war, da kannst du mich korrigieren, sie wusste, glaube ich, selbst nicht ganz genau, begann der Missbrauch. Das war so 2016, 2017, der sich über mehrere Jahre dann hingezogen hat. Und Carla G. ist dann, nachdem sie Schule verlassen hatte mit dem Abitur, dann erst zur Polizei gegangen im April 2025. Im Juni 2025, also wir reden hier wirklich vom vergangenen Jahr, ist dann auch Jörg S. verhaftet worden. Am Landgericht ist dann das verhandelt worden. Er ist verurteilt worden im Oktober letzten Jahres zu 5 Jahren und 4 Monaten. Das können wir vielleicht jetzt nur mal, dass wir einfach mal diesen Part haben. Und um das auch nochmal das Schicksal deutlich zu machen, weil als sich dann Carla G. losgesagt hatte von Jörg S., hat sie sich vertrauensvoll an Nikolaus D., den zweiten Lehrer, gewandt. Und das ist ja eigentlich eine albtraumhafte Situation. Deswegen muss man es immer wieder schildern. Sie hat sich von ihm Hilfe erhofft. Er hat dann auch erst gesagt, ja, was für ein Schwein und so weiter. Und hat dann aber so langsam angefangen, über sexuelle Fantasien zu sprechen und sie gebeten, doch bitte pornografische Bilder und Fotos, also und Videos zu schicken, was sie aus einer Drucksituation raus gemacht hat. Also das muss man sagen, ist ja diese besondere Tragik des Falls, dass jemand Hilfe sucht und quasi von einem Übergriff in den nächsten landet. Das wollte ich nochmal zusammenfassen. Und vielleicht, um das auch mal als Frage zuzuspitzen, ich habe den Text, den du jetzt im Februar geschrieben hast, gelesen und da fängst du eben genau aus der betroffenen Perspektive an. Und ich zitiere erstmal und frage dich dann, wie du auf den Anfang gekommen bist. Ja, Zitat. Carla G. erinnert sich an den hohen Zaun, an das riesige Gebäude im Erfurter Süden, grau, einschüchternd. Und sie erinnert sich, wie müde sie war an jenem Apriltag 2025. Dreimal habe sie sich in der Nacht übergeben müssen, seit 3 Uhr wachgelegen, mit all den Fragen im Kopf. Sollte sie wirklich zur Polizei gehen, nach all der Zeit? Was würde nach der Aussage geschehen? Zitat Ende. Das war ja mit der entscheidende Moment und ich kann mir vorstellen, nicht ohne Grund bist du auch so in den Text reingegangen. Vielleicht kannst du uns da nochmal mitnehmen, wie du das entschieden hast.
Genau, ich hatte also vielleicht noch einen Schritt zurück, nachdem ich dann mit den drei gesprochen hatte, habe ich mir mal so eine Chronologie aufgeschrieben, weil ich das Gefühl hatte, da ist auch irgendwie sehr viel gleichzeitig passiert. Und als ich das dann mir so aufgegliedert hatte, dachte ich, das ist wahrscheinlich auch einfach die Struktur, wie ich diesen Text erzählen oder die Geschichte erzählen werde, damit auch diese Gleichzeitigkeiten irgendwie so klar werden. Und genau, wie du schon sagst, der Gang zur Polizei war dann auf jeden Fall der Schlüsselmoment, der ja auch das alles ausgelöst hat, dass es dann vor Gericht kam, dass der zweite Lehrer auch verhaftet wurde und dann auch verurteilt, dass die weiteren Betroffenen zur Polizei gegangen sind, kam ja auch dadurch, dass Carla G. als Erste zur Polizei gegangen ist. Deswegen dachte ich, ist es schlüssig, mit diesem Schlüsselmoment einzusteigen, ja.
Das muss man ja sagen, die anderen beiden Mädchen, mit denen du auch gesprochen hast, haben ja erst dann dadurch erfahren, dass sie nicht die Einzigen sind und auch Carla G. hat erfahren, dass sie nicht die Einzige ist. Vielleicht, wir haben es ja eben schon so ein bisschen gesagt, also die wird es ja auch so gegangen sein bei der Recherche, Stichwort Muster, dass man dann merkt, es gibt erstmal Muster des Missbrauchs, also wie so eine Mischung aus Unterdrucksetzen und ich glaube auch, das habe ich aus deinem Text rausgelesen, auch die Erfahrung, dass die Betroffenen, weil sie eben noch so jung sind, minderjährig, erstmal selbst nicht einschätzen können, dass das ein Fehlverhalten der Lehrer war. Ja, das war, glaube ich, auch wichtig für dich im Text herauszuarbeiten.
Total. Also das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, dass ja das, wofür die verurteilt worden, heißt im Strafgesetzbuch sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen. Und dieser Paragraph besagt eben, dass jede sexuelle Handlung, bei der es ein Abhängigkeitsverhältnis gibt, mit Minderjährigen strafbar ist. Also das ist völlig egal, ob dann jemand in dem Moment, wo es dazu kommt, sagt, ja, ich will das jetzt oder nicht. Es ist einfach strafbar, egal, ob es eine vermeintliche Zustimmung gab oder nicht. Und dieses Gesetz gibt es ja einfach, um eben Minderjährige davor zu schützen, weil sie eben noch in ihrer Entwicklung sind, weil sie nicht so gut Grenzen setzen können, weil sie irgendwie einfacher manipuliert werden können, wie man ja jetzt in diesem Fall sieht. Und weil es ganz klar eigentlich Aufgabe der Lehrer und der Erwachsenen ist, diesen Schutzbefohlenen Schutz zu bieten und sie nicht auszunutzen, sondern sie zu schützen und genau.
Und du bist in den Text ja auch so reingegangen, deswegen diese Entscheidung im April zur Polizei zu gehen, weil du auch nochmal klar machst, wie schwierig es ist, weil sich ja auch Carla G. und dann auch die anderen, wenn auch der Gerichtsprozess ist, einer Öffentlichkeit aussetzen. Also nicht nur der Öffentlichkeit, dass dann eben andere Schüler und Schülerinnen mit im Gerichtssaal saßen, sondern auch einer Medienöffentlichkeit. Das ist ja auch für zukünftige Ereignisse immer noch die schwierige Situation, dass sich Leute ja erstmal getrauen müssen. Deswegen ist die Dunkelziffer ja auch so hoch. Ich meine, das ist jetzt keine Frage, aber wahrscheinlich kannst du es jetzt bestätigen.
Ja, total. Also das vielleicht auch noch zu der Frage, warum ich damit eingestiegen bin. Genau, der ganze Text erzählt ja auch diesen Prozess von Carla G., wie sie eben begreift dann irgendwann, was ihr passiert ist und wie lange das dann trotzdem dauert und was alles noch passieren muss, bis sie sich traut, zur Polizei zu gehen. Und ich glaube, das ist was ganz oft passiert, wenn man betroffen ist von sexuellem Missbrauch. Und genau mit der Öffentlichkeit, war zum Beispiel auch eine Sache, als ich den ersten Kontakt aufgenommen habe, dass mir ja auch völlig klar war, also ich hätte genauso gut erwarten können, dass alle drei sagen, nein, wir wollen nicht sprechen. Und das hätte ich natürlich total respektiert, weil ich ehrlich gesagt gar nicht selber wüsste, ob ich das gemacht hätte, wenn ich jetzt in deren Position wäre. So.
Aber es war ja auch scheinbar eine bewusste Entscheidung von Carla, als Carla G. sozusagen in dem Artikel aufzutauchen. Also gut, ist jetzt nicht ihr Nachname genannt, aber trotzdem ist sie ja quasi erkenntlich. Das heißt, hast du gemerkt, als du an sie herangetreten bist, dass sie auch Interesse hatte, darüber zu sprechen, weil es nämlich auch sozusagen, oder weil es ja auch ihre Intention war, mit dem Gang zur Polizei auch andere Schüler und Schülerinnen zu schützen. Und das ist ja auch etwas, was man erreichen kann, wenn man als Opfer sich sozusagen den Medien anvertraut, um darüber zu sprechen, was passiert ist, wie es passiert ist. Und da auch sozusagen Leute dafür zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen, dass das, was andere erlebt haben, vielleicht, was sich dann in dem spiegelt, was man selbst irgendwo vielleicht mal erlebt hat, dass das vielleicht womöglich eine Straftat war oder dass man dagegen auch was tun kann.
Also ich glaube, ich kann jetzt nicht so gut für Carla G. antworten, aber ich glaube, ich tue niemandem Unrecht, wenn ich sage, dass alle drei auf jeden Fall das auch ein Anliegen ist, irgendwie aufzuklären. Und ich meine, im besten Fall lesen das irgendwie Eltern, die selber Kinder an einer Schule haben, muss jetzt gar nicht in Erfurt sein, irgendwo, und vielleicht sich auch wundern, warum ihr Kind so viel mit dem Lehrer chattet, und dann vielleicht mal genauer hinschauen, was da eigentlich gerade passiert. Also, und ich glaube, das ist ja auch was in den letzten Jahren mit MeToo einfach sehr viel passiert ist, dass sehr viele Betroffene von sexueller Gewalt oder sexuellem Missbrauch sich eben jetzt doch trauen, ihre Geschichte zu erzählen und es so mehr Bewusstsein gibt. Aber ich glaube trotzdem, dass das nichts ist, was man von den Betroffenen verlangen kann, und das muss jeder ganz für sich entscheiden, ob er dazu in der Lage ist oder nicht.
Hattest du mir jetzt noch im Nachfeld, also nachdem der Artikel erschienen ist, nochmal Kontakt zu den drei Frauen, und was haben die für ein Feedback gegeben?
Ja, ich habe auf jeden Fall Kontakt, und das ist vielleicht auch was noch zum Thema Vertrauen, dass man irgendwie, oder ich, für mich ist es wichtig, dass das nicht vorbei ist mit der Veröffentlichung, sondern dass ich dann zum Beispiel auch an dem Wochenende, als veröffentlicht wurde, versucht habe, gut erreichbar zu sein, jetzt nicht irgendwie 4 Tage auf eine Berghütte ohne Internetempfang zu gehen, weil man weiß ja auch immer nicht, was mit so einer Veröffentlichung dann passiert. Also da kann ja alles Mögliche an Reaktionen kommen. In dem Fall war jetzt überhaupt nichts, also ich glaube, wir hatten auch dann gar keinen Kontakt in den Tagen danach, aber genau, und auch so Sachen wie zum Beispiel, dass wir haben dann später noch einen Instagram-Post gemacht beim Spiegel, dass ich dann halt Bescheid sage, dieser Post kommt jetzt, weil da ist natürlich eine neue Situation, da ist eine Kommentarspalte, da schreiben dann Leute einfach darüber, da muss man ja auch irgendwie ein bisschen vorbereitet sein vielleicht, oder ich denke mir, dass das nett wäre, dann diesen Hinweis zu haben, oder auch, dass ich jetzt hier bin und mit euch spreche, habe ich vorher auch gefragt, ob das okay ist, und genau, dass man da einfach das Gefühl hat, das ist immer noch ihre Geschichte und sie haben auch ein Mitspracherecht darüber, weil wir hatten damals halt vereinbart, ich mache einen Spiegelartikel, aber nicht, ich komme zu Radio frei, und deswegen versuche ich immer so das noch mitzufragen und das nicht einfach alles über ihre Köpfe hinweg zu entscheiden.
Aber Es ist bei dir auch routinemäßig, also ich mache es bei meinen eigenen Recherchen immer so, dass ich etwa spätestens eine Woche nachdem das erschienen ist, nochmal die Protagonisten anrufe, nochmal kurz frage, wie es ihnen geht oder ob irgendwie was auszusetzen war. Ich meine, weil ich einfach auch selbst gerne Feedback nochmal haben möchte, aber vor allem von den Leuten halt, über die ich dann teilweise auch schreibe, weil ich natürlich auch immer sicher gehen möchte, dass ich niemanden falsch irgendwie dargestellt habe. Also da, das ist mir zumindest wichtig. Ist das bei dir so routinemäßig, dass du versuchst dann immer noch Kontakt irgendwie so ein bisschen zu halten?
Ja, also ich glaube schon mal mehr und mal weniger. Also jetzt in solchen Fällen und bei solchen Themen auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt irgendwie einen Politiker interviewt habe, also den frage ich dann nicht, wie es ihm jetzt damit geht. Aber genau das, also genau, ich glaube, das gehört auf jeden Fall dazu und das ist ja auch, je nachdem, mit wem man da gesprochen hat, auch manchmal ganz gut zur Kontaktpflege dann irgendwie. Mhm. Man will ja vielleicht auch nochmal mit der Person irgendwas zu tun haben. Ist jetzt in dem Fall nicht so, aber bei anderen Themen hat man ja öfters mal dann miteinander zu tun, ja.
Und es ist ja auch ein Mittel sozusagen, das stelle ich mal wieder fest, Vertrauen herzustellen, gerade eben, wenn man dann mit Leuten nochmal Rücksprache hält, über die man geschrieben hat, sozusagen, dass die wissen, okay, man ist immer noch da, man ist immer noch erreichbar und genau, man steht auch gerade für das, was man vielleicht falsch, wenn man was falsch gemacht hätte.
Ja.
So.
Ja. Ja.
Gut, ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt erstmal Musik, denn wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesprochen.
Du hast dir was von Rosalia gewünscht. Welchen Titel?
La Perla heißt er.
Hola, ladrón de paz. Campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón. Gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón. Un espejismo, medalla olímpica de oro al más cabrón. Tienes el podio de la gran desilusión. La decepción local rompe corazones nacional. Un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. El rey de la 13-14 no sabe lo que es cotizar. Él es el centro del mundo y ya después lo demás quedará. Por fin vas a terapia, vas al psicólogo, también psiquiatra. Pero ¿de qué te sirve si siempre mientes más que hablas? Te hará honestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena. Siempre solo tú invitas, si puede vivir en casa ajena. Reza cantante, tremendo desastre. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes la, no lo devolverá. Salva la perdida, es su especialidad. La lealtad y la fidelidad es un idioma que nunca entenderá. Su masterpiece, su colección de. Rompe corazón.
Musik von Rosalia La Perla, aber das gehört hier. Und unterdessen, nein, das war die falsche Sendung. Das ist das Problem. Gehört hier in unter 3 der radiofreie Medienwerkstatt mit Hucke und Kehrer. Wir haben zu Gast die Spiegeljournalistin Carlotta Böttcher und wir haben bereits über ihren Lebenslauf gesprochen und über die sexuellen Vorfälle, den sexuellen Missbrauch an Schülerinnen am Königin-Luisen-Gymnasium in Erfurt. Zwei Lehrer sind verurteilt worden. Einmal Jörg S., er ist bereits im Oktober verurteilt worden, zu 5 Jahren und 3 Monaten für 84 Fälle von sexuellen Missbrauch. Und Niklas D., ein anderer Lehrer an der gleichen Schule, ist im Februar verurteilt worden zu 4 Jahren und 3 Monaten. Ihm wurden 69 Fälle nachgewiesen von sexuellem Missbrauch. Und wir haben eben schon sehr konkret darüber gesprochen, wie Vertrauen hergestellt werden kann, dass die betroffenen Schülerinnen auch ins Gespräch kommen. Carlotta, du hast da viel berichtet und ich habe gesagt, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen weitere Kreise ziehen, weil natürlich auch sich gefragt wurde, wie können solche Strukturen entstehen und wie hat die Schule reagiert. Man muss dazu sagen, es gab dann eben auch Vorwürfe des Wegschauens, es gab Konsequenzen. Der Schulleiter ist zum 1. Dezember vergangenen Jahres gegangen. Es gibt jetzt eine neue Schulleiterin. Und ich wollte dich mal fragen, als das zweite Urteil gefällt wurde im Februar, hat die Schule, die Königin-Luise-Schule, eine Stellungnahme veröffentlicht, hat sich nochmal distanziert vom Verhalten der Täter. Und dann gibt es eben in einem Abschnitt dann folgende Aussagen und daraus wollte ich zitieren. Die bereits in Gang gesetzte Aufarbeitung verlangt von der Schulgemeinschaft eine immense Anstrengung, die von dem Wunsch getragen wird, bald spürbare Veränderungen wahrzunehmen. Vor dem Hintergrund beobachten wir die aktuelle Berichterstattung mit großer Sorge. Neben vielen zutreffenden und wichtigen Informationen erleben wir auch pauschale Verurteilungen, Stigmatisierung und Generalisierung, die der Realität an unserer Schule nicht gerecht werden. Sie greifen zu kurz und lassen sowohl die Komplexität des Geschehens als auch das verantwortungsvolle Handeln vieler Menschen außer Acht, die hier täglich umsichtig arbeiten, lernen und unterstützen. Unsere Arbeit besteht aus vielen Akteurinnen und Akteuren, engagierte Kolleginnen und Kollegen, unterstützenden Eltern sowie Schülerinnen und Schülern, die Anspruch auf Schutz, Vertrauen, Fairness, eine motivierende Arbeitsatmosphäre und eine Zukunftsperspektive haben. Diese Differenzierung ist notwendig, um Aufarbeitung und Veränderung überhaupt möglich zu machen. Für einen echten Neuanfang braucht es neben der rechtlichen Aufklärung auch Raum, Vertrauen und die Chance, Veränderungsprozesse wirksam umzusetzen. Vor diesem Hintergrund bitten wir insbesondere die Medien und externe Unterstützer, einen differenzierten Blick einzunehmen und von jenen Anfragen oder Berichterstattungen abzusehen, die zur Verunsicherung und Überforderung bei den Kindern führen, die einen großen Teil ihres Alltags in unserer Schule verbringen. Der Schutz der Kinder muss für alle Beteiligten im Mittelpunkt stehen. Zitat Ende. Ich nehme an, du hast das auch gelesen. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das kam ja einen Tag vor dem zweiten Urteil. Ich glaube, ich möchte es jetzt irgendwie gar nicht beurteilen oder bewerten. Ich hatte ja auch über viele Monate versucht, mit der Schule Kontakt aufzunehmen und über verschiedene Wege auch sie kontaktiert, auch verschiedene Personen dort. Und es wollte eben niemand mit mir sprechen. Und ich meine, ich kann das schon auch aus bestimmten Gründen verstehen, warum man das dann vielleicht nicht machen will. Aber es ist natürlich dann extrem schwierig für uns Journalisten, weil wir ja immer bemüht sind, alle Seiten zu zeigen und alle Perspektiven. Und das letzte Mittel, was uns dann ja bleibt, ist die Konfrontation. Und das war jetzt auch in dem Fall so, dass ich dann eben einen längeren schriftlichen Fragenkatalog geschickt habe. Und darauf kam dann auch eine Antwort von der neuen Schulleiterin. Aber alles Weitere wurde abgeblockt und natürlich kann man in so schriftlichen Antworten nicht so viel erklären, wie wenn man sich zu einem Gespräch trifft. Aber dass die Schule die Entscheidung so getroffen hat, mit den Medien so umzugehen, das ist ja ihre Entscheidung.
Wir haben ja deine Berichte gelesen, die sehr differenziert waren. Ich habe auch verfolgt, was die Thüringer Allgemeine geschrieben hat. Das war auch sehr differenziert, aber das ist ja schon, das deute ich jetzt, das ist nicht jetzt dir in den Mund gelegt, aber das ist ja schon eine Medienschelte, auch so ein bisschen elegant formuliert, aber muss man vielleicht auch aufpassen. Und deswegen vielleicht trotzdem mal die Sache, ohne jetzt eben genau das zu tun, was hier als Vorwurf im Raum steht. Es geht nicht darum, Lehrer und Lehrerinnen, die da gearbeitet haben, zu diffamieren oder so. Aber das muss man trotzdem mal sagen. Es gab schon auch, das kam ja im Prozess heraus, ein Wegschauen. Und darüber muss man ja auch mal sprechen, weil es gab ja Eltern, die sich über Nikolaus D. geäußert haben. Und es gab ja auch Gespräche offenkundig mit dem Schulleiter. Also das zeigt ja auch so ein Muster, dass vielleicht, und das kann man auch für zukünftige Ereignisse mitnehmen, man doch konsequenter nachgehen muss und Aussagen ernst nehmen muss?
Ja, ich glaube, was du jetzt noch nicht erwähnt hattest, was ja eigentlich so mit das Frappierendste war, war ja diese E-Mails, die Carla G. auch an den ehemaligen, also als sie schon aus der Schule raus war, einem ehemaligen ihrer Lehrer geschrieben hat, der jetzt nicht an dem Missbrauch beteiligt war, aber der, genau, an den sie sich gewendet hat, der ja auch, also ich finde, aus diesen E-Mails, aus seinen Antworten spricht einfach eine ganz große Hilflosigkeit, dass man irgendwie nicht, dass, also ich will das jetzt gar nicht irgendwie bewerten, aber ich habe mich natürlich schon ein bisschen gefragt, wie werden eigentlich Lehrer auch auf solche Themen vorbereitet, weil das passiert ja leider öfters an Schulen. Also man, hast du ja schon gesagt, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich viel größer. Es gibt jetzt keine Erhebungen darüber, aber es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Thema, mit dem sich Lehrer und Kolleginnen auseinandersetzen sollten. Und das ist hier offenbar, gab es wenige Stellen oder Punkte, die irgendwie gegriffen hätten als Kontrolle oder als Schutz oder als Anlaufpunkt auch für Betroffene, mit wem sie sprechen können. Weil, wie du sagst, es gab Eltern, die sich beschwert hatten und die Sorgen geäußert hatten. Und irgendwie hat das aber alles zu keinen Konsequenzen geführt.
Haben sich denn im Nachfeld dann vielleicht auch Leute direkt aus der Schule nochmal bei dir gemeldet und irgendwie wollten Kritik äußern oder Feedback geben oder irgendwie gar nicht?
Du, nee, direkt von der Schule habe ich kein Feedback bekommen.
Okay, aber ist es für dich jetzt denkbar, sozusagen trotzdem an diesem Fall weiter dran zu bleiben und zu schauen, wie zum Beispiel das Gymnasium jetzt tatsächlich mit diesem großen Missbrauchsskandal umgehen wird?
Ja, ich fände es auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß nicht, ob inzwischen mehr Bereitschaft ist für Öffentlichkeitsarbeit. Und ich verstehe ja auch, dass das irgendwie interne Prozesse sind und dass da vielleicht die Presse dann nicht die Ersten sind, die da informiert werden müssen, was da jetzt gerade alles passiert. Aber genau, es gibt ja, also es sollen ja Schutzkonzepte erstellt werden und an allen Thüringer Schulen, also es betrifft ja jetzt nicht nur das Königin-Luise-Gymnasium, und ich vermute mal, dass es da jetzt auch irgendwelche Leitfäden geben wird und vorgehen, wie man das am besten macht, weil das ja, wie gesagt, an allen Schulen passieren kann und alle Schulen sich solche Konzepte auch überlegen müssen.
Gibt es etwas, wo du sagst, also du hast ja nun sehr lange diesen Fall begleitet und offenkundig auch jetzt hast du gesagt, auch wenn du so ein Interview wie heute gibst, wo du sagst, das habe ich da besonders draus mitgenommen?
Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, da ist auch viel im Gange. Also es gab auch kurz nach den Fällen hier einen größeren Podcast von Deutschlandfunk, die Lieblingsschülerin heißt der, wo auch drei Schülerinnen ihre Geschichten erzählt haben. Und wenn man das hört, ist es einfach wirklich ein sehr, sehr ähnliches Vorgehen wie in dem Erfurter Fall, obwohl diese Fälle vom Deutschlandfunk nicht in Erfurt spielen. Wo eben irgendwie dann doch sehr augenscheinlich ist, dass es anscheinend um ein Muster geht und das immer wieder passiert. Ich habe aber im Rahmen dieser Berichterstattung auch mit Leuten gesprochen, die sich schon länger mit diesem Thema beschäftigen, die sagen, das wird es wahrscheinlich einfach immer geben, leider. Und man kann es wahrscheinlich minimieren, die Fälle, aber ob man es jetzt wirklich auf Null fahren kann, das wäre natürlich ein Wunsch, aber das ist, glaube ich, schon sehr schwierig, weil es ja eben sehr viele Wege gibt, es kommen immer neue Sachen dazu, das fand ich jetzt in diesem Fall auch sehr eindrücklich, was das ja auch ausmacht, wenn es auf einmal Smartphones gibt und man sich einfach auf WhatsApp schreiben kann und so, das war ja zumindest zu meiner Schulzeit alles noch nicht so ein Thema und dadurch war ich vielleicht auch einfach geschützter als Schülerinnen das heute sind. Deswegen, da muss man, glaube ich, einfach wachsam sein und dann hilft es hoffentlich auch, solche Fälle mal so detailliert zu beschreiben, damit es irgendwie mehr Bewusstsein auf allen Seiten gibt.
Was hat diese ganze Recherche mit den Interviews, die du geführt hast und mit dem auch sehr emotionalen Geschichten, die dann sozusagen dir vermittelt wurden, was hat das mit dir persönlich gemacht? Oder konntest du das während der Recherche, also man soll ja immer schon Distanz natürlich zu den Quellen am Ende auch halten, aber es sind ja trotzdem so nahegehende Geschichten, die man ja auch so am Ende auch aufschreiben möchte, dass sie auch den Leser berühren am besten, weil dann ja auch was hängen bleibt, dass man ja irgendwie auch selbst davon irgendwie berührt sein muss, oder?
Ja, würde ich auf jeden Fall schon sagen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es so, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass auch wenn ich während der Recherche so Freundinnen davon erzählt habe oder Kollegen oder wem auch immer, so viele Menschen gesagt haben, bei mir an der Schule, da gab es auch so einen Lehrer, das war irgendwie komisch und da gab es immer schon Gerüchte und dies und jenes. Und ich glaube, dass das einfach zeigt, dass das ein extrem weit verbreitetes Phänomen ist, auch wenn es vielleicht nicht immer so weit kommt, aber dass da einfach sehr viele Grenzüberschreitungen stattfinden. Und es ist ja auch nicht nur in Schulen, auch in Sportvereinen, in Theatergruppen, im Chor anscheinend. Also es ist ja so, es kann überall passieren und dass das irgendwie so allgegenwärtig ist und trotzdem bisher irgendwie nicht so viel darüber gesprochen wurde, das hat mich schon beeindruckt dann nach und während der Recherche.
Genau. Wir setzen hier erstmal einen vorläufigen Schlusspunkt. Carlotta Böttcher, wir bedanken uns, dass du hier gewesen bist, dass du Rede und Antwort gestanden hast und hören noch einen letzten Song von dir, den du gerne noch anmoderieren kannst.
Ja, noch, weil wir ja in Erfurt sind, natürlich ein Song von Clueso und zwar Geisterstadt.
Vielen Dank.
Vielen Dank, genau.
Danke auch.
Das Leben tobte, stehen Schilder ohne Namen, ein Duft ohne Note. Aus Gräben ragen Kräne, ein Fähnchen weht dort oben und winkt aus goldenen Zeiten, als hier noch jemand wohnte. Unter den Gullidecken verdampft ein wenig Leben, der Rest bleibt eingesperrt wie Wünsche aus dieser Gegend. Hochhäuser hängen im Himmel als starre dicke Fäden. Dreck unter meinen Füßen verschwindet mit dem Regen. Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen. Was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt hier tief im Osten. Wo ist all das Leben? Manch leere Wohnung versteckt hinter einem kleinen Vorhang. Die Tür steht hier noch offen, als ob jemand gleich zurückkommt. Kein Fenster eingeschmissen, alles so unversehrt. Eine Bank mit eingeritzten Sprüchen in einem Herz. Und an der Haltestelle, der Fahrplan längst vergibt. Parkplätze ohne Ende, die große Uhr steht still. Auf einer Werbetafel, günstiger wär gestohlen. Ich glaub, in diesem Leben ist hier nichts mehr zu holen. Ich weiß nicht, wo ich bin, lauf durch die Straßen. Was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt hier tief im Osten. Wo ist all das Leben? Ich weiß nicht, wo ich bin,
lauft durch die Straßen. Was ist hier gewesen? Die Geisterstadt beginnt hier tief im Osten. Austin.